Hallo, ihr hört Laut gegen Armut, der Podcast für alle, die sich kümmern, um ihre Mitmenschen, um alle, die Hilfe brauchen. Ein paar Aspekte dieses Themas, des Helfens im Alltag, die besprechen wir auch jetzt. Ich bin Matthias Pascottini und ich habe mir heute ein Thema vorgenommen, das sehr facettenreich ist. Wir sprechen über die Situationen, in denen NachbarInnen zu UnterstützerInnen und HelferInnen werden, also helfen direkt vor der eigenen Haustüre. Drei Personen, die das tagtäglich leben, sitzen mir jetzt gegenüber. Elisabeth Prattes ist Vorsitzende des Volkshilfebezirksvereins Südoststeiermark. Hallo.
Hallo.
Astrid Remschak leitet den Volkshilfebezirksverein Admont. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Christoph Stangl ist Vorsitzender des Volkshilfebezirksvereins Graz Umgebung Nord. Hallo Christoph.
Hallo Matthias.
Bevor wir voll ins Thema einsteigen, wollen wir ein bisschen ein Gefühl für euch kriegen. Wir wollen wissen, wie ihr tickt und deswegen starten wir jetzt mit einem kleinen Wordrap. Mein Antrieb.
Also mein Ziel ist es, oder mein Antrieb ist es, dass wir Kinderarmut wirklich beseitigen, dass wir den Kindern Bildung ermöglichen, dass wir den Kindern ermöglichen, an Schullandwochen teilzunehmen und im Großen und Ganzen die Kinderarmut beseitigen.
Mein Antrieb, mich ehrenamtlich zu engagieren, sind meine Erfahrungen als Sozialpädagogin in der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch als Krisenpflegemutter, wo ich oft Berührungspunkte gehabt habe mit Kindern und Jugendlichen, die von Armut betroffen waren und dann so überlegt habe in meiner Freizeit, was kann ich tun, um den Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben, um Kinderarmut abzuschaffen. Und die Volkshilfe hat mir da die Lobby geboten.
Ich glaube, wir haben eigentlich sehr viel mit Flüchtlingen zu tun. Wir haben 2015 über 80 Flüchtlinge in Admont gehabt und es sind sehr viele eigentlich dann da geblieben. Wir unterstützen die Flüchtlinge, wir unterstützen natürlich auch unsere Admonter Bevölkerung und da gibt es sehr viele, die eigentlich unter der Armutsgrenze leben. Wir haben auch einen Laden, wo wir abgelaufene Lebensmittel abgeben, so ähnlich wie die Tafel und die wird sehr gut besucht.
Und warum machst du ganz persönlich das?
Warum ich persönlich das mache? Weil es mir ein Anliegen ist, dass die Menschen gleich behandelt werden.
Meine bewegendste Begegnung?
Also ich habe darüber nachgedacht und zwei sind mir eingefallen, wenn ich zwei sagen darf. Das erste war, ich habe mit einem Familienvater gesprochen, der hat ein beeinträchtigtes Kind und wir haben sehr lang geredet und dann irgendwann hat er halt gesagt, der Bub hätte so gerne ein Therapiefahrrad, aber es geht sich halt überhaupt nicht aus und der Mann war halt wirklich, der hat den ganzen Tag gearbeitet und dann haben wir als Bezirksverein das geschafft, dass wir halt relativ viel dazu zahlen zu diesem Therapiefahrrad und ein paar Wochen später habe ich ihn dann durch den Ort fahren gesehen mit dem Radl und das war richtig schön. Und das Zweite war jetzt erst kürzlich im Zuge der Ukraine-Krise sind Flüchtlinge nach Graz gekommen und das war innerhalb von kürzester Zeit hat dieses ehemalige Gasthaus hergerichtet werden müssen für eine Flüchtlingsunterkunft. Es sind dann schlussendlich über 40 Flüchtlinge angekommen und da haben so viele Leute zusammengegriffen, also die ganze Volkshilfe, die wir, die Männer und Frauen, die wir gestellt haben. Und wir haben einen Spendenaufruf gestartet und innerhalb von 24 Stunden haben sich so viele Leute gemeldet und wollten unbedingt helfen und haben geholfen. Und wir haben es dann im Endeffekt geschafft und die sind jetzt dort sehr gut untergebracht.
Ja, bewegendste Begegnung. Ich habe den Bezirksverein vor einem Jahr gegründet. Das ist jetzt seit Corona. Das heißt, ich habe ganz viele Begegnungen eigentlich nur übers Telefon gehabt. Aber ich finde auch so diese Gespräche übers Telefon auch oft sehr bewegend, indem man Zuversicht und Hoffnung schenken kann, wenn man nur mit einem Mietbeitrag plötzlich eine Not lindern kann. Also da geht die Gänsehaut durchs Telefon. Also das spüre ich jetzt dann noch ganz oft, wenn Mamis, Papis dann zu weinen anfangen und sagen Danke, Danke, Danke. Und die Schulstartaktion mag ich hervorheben, weil die habe ich schon zweimal miterleben dürfen. Die großen Kinderaugen, wenn ich den Kindern persönlich die Gutscheine geben kann und sagen kann, und jetzt kommt was in deine Schultasche, das du nur du willst und brauchst und da suchst du jetzt was Schönes aus, das ist schon sehr berührend und bewegend, so helfen zu können.
Bewegende Momente. Ich bin jetzt 12 Jahre bei der Volkshilfe. Ich habe eigentlich nur bewegende Momente erlebt, aber im ersten Jahr, wo ich die Volkshilfe gehabt habe, ist ein Berg Bäuerin zu mir gekommen, die auf einem verlassenen Bauernhof gelebt hat in Jonsbach mit ihrer Enkelin. Und der ist die Abwasch weggebrochen. Sie hat so eine Standabwasch gehabt. Komplett, wir haben uns das dann angeschaut, komplett aufgelöst schon. Und da hat sie gemeint, ob wir ihr nicht im Zuge einer Unterstützung eine Abwasch besorgen könnten. Es war etwas schwierig, so ein altmodisches Ding zu kriegen. Wir haben es dann doch geschafft. Und das war dann so berührend, weil die Abwasch haben wir genau am Heiligen Abend liefern können. Und das war ein Erlebnis. Also das war eigentlich das Berührendste.
Das beschäftigt mich.
Als wir angefangen haben mit den Sprechstunden, habe ich den Tipp bekommen, dass wir diese Sprechstunden nicht vorne in der Auslage halten sollen, sondern hinten in einem Raum, der nicht einsehbar ist. Dann haben wir zuerst gedacht, okay, ja sicher, warum eigentlich? Und dann haben sie gesagt, ja, das, manchen Menschen ist das halt peinlich, wenn sie da zu uns kommen müssen und um Geld fragen müssen. Erst kürzlich hat meine Mutter geschrieben, es ist ja so peinlich zu fragen, aber es geht sich nicht aus, dass das Kind mitfahren kann zur Schullandwochen. Und ich denke mir, das ist nicht peinlich. Sie braucht Hilfe, ihr steht die Hilfe zu. Und dem Kind vor allem, peinlich ist für mich, sind für mich erwachsene Männer, die sie Yachten bauen, dieser großen Kriegsschiffe.
Ja, beschäftigen tut mich, so wie der Christoph gerade gesagt hat, eben auch die Schuld und die Scham. Wie können wir gesellschaftlich ein Stück weit Armut oder Armutsgefährdung enttabuisieren, sodass man sagen, es muss nicht schambesetzt sein, es kann jedem von uns plötzlich passieren, dass wir was brauchen. Und andererseits beschäftigt mich gerade das andere Thema mit den ukrainischen Flüchtlingen. Wie kann es sein, dass wir Menschen solche Unterschiede zwischen Menschen machen? Also wenn wir uns die Flüchtlingskrise von 2015 anschauen und jetzt sind wir wieder in so einer Situation, wie wir helfen, und es ist schön, dass wir helfen. Gleichzeitig sage ich, okay, wie geht es den Kindern in Moria? Ja, was passiert jetzt da dort und bekommen die jetzt auch noch genug? Und es beschäftigt mich sehr und frage mich immer wieder, bin selbst am Reflektieren, wie kann ich da noch einen Beitrag leisten oder wie bin ich 2015 mit der Flüchtlingskrise umgegangen und wie gehe ich jetzt mit dieser Fluchtsituation um?
Ja, momentan beschäftigt mich natürlich der Ukraine-Krieg, weil wir haben in Admont im Moment an die 30 Flüchtlinge. Und ganz schlimm finde ich auch die Zustände an der bosnischen Grenze. Ich bin mit SOS Balkanroute in Verbindung durch eben meine Freundin, die Steffi Machert auf Bodensee. Und wie dort die Flüchtlinge bei den Pushbacks behandelt werden. Also das sind Sachen, die einen wirklich berühren, die einen es grauen lernen. Weil die Verletzungen, die diesen Flüchtlingen zugefügt werden, sind eigentlich unter jeder menschlichen Würde.
Davon träume ich.
Also vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ich träume davon, dass es die Volkshilfe nicht mehr braucht, weil es keine Armut mehr gibt. Aber leider sind meine Träume jetzt auch schon ein bisschen realistischer geworden. Und jetzt träume ich davon, dass jedes Kind ein Zimmer hat mit Schreibtisch, mit Lernutensilien, das braucht, dass jedes Kind Schulandwochen fahren kann und dass alle Kinder die gleichen Chancen auf Bildung haben und damit auch die gleichen Chancen im restlichen Leben haben.
Ich träume von zwei Dingen. Ich träume von einem Kinderministerium, das, finde ich, schon so notwendig ist, dass die Kinder und Jugendlichen, die 1,5 Millionen in Österreich abgebildet werden, auch in der Politik, weil wir haben die Kinderrechte, die Menschenrechte und wer setzt sie wie um? Das ist der eine Wunsch und der andere Wunsch oder Traum. Traum ist schon die Kindergrundsicherung, die Volkshilfe da quasi eh versucht zu vertreten und mit der Petition jetzt dafür einzustehen. Davon träume ich, dass die, sobald das möglich umgesetzt wird, damit eben zwischen Kindern, unter Kindern kein Unterschied gemacht wird.
Ich träume von Gerechtigkeit, Frieden, von Gleichbehandlung aller Menschen, egal welcher Nation und welcher Herkunft, von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Und ganz besonders träume ich seit gestern von einem Auto für unsere Nada, unser letzter Afghane, der gestern mit 100 Punkten seinen Führerschein gemacht hat. Er ist als Analphabet nach Österreich gekommen 2016 und er hat vorige Woche auch noch seinen Asylbescheid gekriegt, nach 6 Jahren.
Oh, das wären schöne erste Ausfahrten, ja. Auf alle Fälle. Ihr seid heute da als Antreiber unterschiedlicher, kleinerer und größerer Initiativen, die anderen Menschen in Notlagen helfen. Und wir werden versuchen, so nach und nach einige abzuklappern und zu besprechen. Zuerst würde ich aber gerne mal wissen, wie ihr dorthin gekommen seid, wo ihr jetzt seid, in diese Position. Christoph, erzähl mal.
Also ich habe den Vorsitz des Bezirksvereins Graz Umgebung Nord von der Nationalrätin Karin Greiner übernommen. Ich war vorher schon Kassier im Bezirksverein. Ich bin eigentlich auch durch die Karin zur Volkshilfe gekommen. Und vor 2 Jahren habe ich dann den Bezirksverein übernommen. Und jetzt bin ich der Vorsitzende von diesem super Team in Graz Umgebung Nord.
Mhm. Wie war das bei dir?
Ich bin zur Volkshilfe gekommen, dadurch, dass meine Frau bei der Volkshilfe einen Job übernommen hat und wir dann in unserer Gemeinschaft, wo wir das Krisenpflegekind betreut haben, danach drauf gekommen sind, ich würde mich gern ehrenamtlich engagieren. Und die Volkshilfe hat halt diesen Raum gegeben habe dann eben gemeint, ganz bewusst, ich möchte überparteilich machen. Jedoch ist es schwierig, finde ich, als One-Woman-Show aufzutreten, ohne im Background Unterstützung zu haben. Deswegen habe ich diese Strukturen und den Rahmen von der Volkshilfe nutzen dürfen und habe mich beim Verbandssekretariat gemeldet und bin mit offenen Armen aufgenommen worden. Und das war zufälligerweise gerade in der Südoststeiermark der Bezirksverein die Obfrau quasi frei, würde ich jetzt einmal sagen, oder gerade zur Verfügung stehend. Und ja, habe mich dann entschieden, dieses Amt zu übernehmen und den Bezirksverein Südoststeiermark quasi neu aufzustellen.
Astrid, wie war es bei dir?
Ich habe meine krebskranke Mutter zu mir genommen und habe durch sie die Volkshilfe kennengelernt. Ich habe sie immer zu den Treffs in Admont gebracht. Und dann ist zur gleichen Zeit, wie meine Mutter verstorben ist, ist auch der Vorsitzende vom Bezirksverein verstorben. Und dann haben wir eben diese Frauen, die den Treff gemacht haben und die da immer zusammengekommen sind, über ein Jahr bearbeitet und haben mich auf der Straße angesprochen, ob ich nicht die Volkshilfe übernehmen will. Und dann nach 1,5 Jahren habe ich dann die Volkshilfe übernommen.
Ja, und im Nachhinein kann man sagen, sie haben einen guten Riecher gehabt. Also, die haben schon gewusst, wen sie sich da an Bord holen. Jetzt investiert sie alle viel, viel Zeit, bekommt kein Geld dafür. War das jemals was, was euch beschäftigt hat? Was hätte ich denn mit der Zeit sonst noch alles Gewinnbringendes machen können? Ist das eine Frage, die man sich irgendwann stellt?
Also es ist prinzipiell eine Frage, die man sich stellen könnte, aber ich mache echt viel Blödsinn auch in meiner Freizeit. Das heißt, ich habe genug Zeit dafür das und das ist eine sehr sinnvoll genutzte Zeit, die ich dafür verwende.
Also für mich, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwas Kostenloses ist, sondern es ist ein Beitrag, den ich leisten kann und der ist sinnstiftend. Also nein, habe ich jetzt im Moment nicht.
Und auch bei dir, ich habe Kopfschütteln geerntet, die haben erst vorhin.
Ja, über Geld habe ich mir eigentlich nie den Kopf zerbrochen. Ich werde zwar immer gefragt, wie viel ich bei der Volkshilfe verdiene, aber ja. Geld ist da überhaupt kein Thema. Ich mache das gern und es kommt ungeheuer viel zurück.
Man wird reich an Erfahrungen.
Genau,
auf alle Fälle.
Es gibt andere Reichtümer als Geld.
Genau. Wie definiert ihr in dieser Funktion euren Erfolg?
Indem ich Zuversicht und Hoffnung schenke und ernte dadurch Dankbarkeit. Ja, man erntet auch Hoffnung wieder. Und ich finde, gerade bei Kinderarmut potenziert sich das natürlich viel, viel mehr, weil wenn Eltern wieder Hoffnung haben, auf was sie können sich die nächste Miete zahlen, dann ist das für mich auch Erfolg, weil die Kids vielleicht wieder unbeschwerter den Alltag verbringen können. Also für mich ist der Erfolg, den definiere ich, indem ich ein Lobby sein kann für die Schwächsten, die Kinder und die Jugendlichen, wo es die Eltern vielleicht nicht sein können, weil sie eben von Armut betroffen sind. Also da sehe ich meinen Erfolg und der ist tagtäglich mit jedem Telefonat, wo man Zuversicht und Hoffnung schenkt, gegeben.
Mhm. Habt ihr noch andere Messgrößen parat oder schließt ihr euch an?
Ja, eigentlich für mich ist der Erfolg auch, wenn ich einen Anruf von einem Flüchtling, der einmal in Admont war, aus Paris kriege und der mir mitteilt, er muss mir unbedingt sagen, er hat gestern Asyl in Frankreich gekriegt. Das sind dann wirklich diese Highlights da können Jahre vergehen, plötzlich hört man wieder was von ihnen und das ist Erfolg.
Also das ist Verbundenheit, die auch irgendwie bleibt.
Genau. Mhm.
Schauen wir uns ein paar konkrete Projekte an, die ihr umsetzt. Zum Beginn gleich ein Projekt, das du schon angesprochen hast, Christoph, das Asylquartier, das ihr in Graz-Umgebung in Gradkorn eröffnet habt oder wieder betreut. Was ist denn da zu tun?
Also wir betreuen dieses Asylquartier nicht, wir haben nur unterstützend geholfen. Und da gibt es jede Menge zu tun. Es war am Anfang mit der Grundversorgung, die war noch nicht da. Wir haben Lebensmittel organisiert, wir haben die Betten gekauft, wir haben in Zusammenarbeit mit dem Verbandssekretariat haben wir Matratzen besorgt und die ganzen Volkshelferinnen und Volkshelfer haben halt aufgebaut und sind mit den Geflüchteten zu den Ärzten gefahren, auch zu den Kinderärzten einkaufen fahren, zur Anmeldung. Dann Koordinationsgespräche mit den Gemeinden oder beziehungsweise mit der Gemeinde. Also das war einiges. Es war einiges zum Tun.
Wie schafft man denn das, wenn so viele Menschen offenbar helfen wollen und wenn es da so eine Welle der Hilfsbereitschaft gibt, dass das auch irgendwie nur in kontrollierte Bahnen gerät? Wie schafft man es, alle helfenden Hände in eine ähnliche Richtung auszurichten?
Ja, das war in dem Fall sehr, sehr schwierig und das hat auch von außen wahrscheinlich ein bisschen unkoordiniert gewirkt, aber es hat innerhalb von 24 Stunden passieren müssen. Wir haben, meine Kinder waren gerade bei mir, unser Telefonnummer ist auf Facebook dann veröffentlicht worden und dann meine Kinder haben mich ständig gefragt, Papa, mit wem telefonierst du schon wieder, mit wem telefonierst du schon wieder? Und ich habe halt den Namen nicht verstanden, ich sage, mit einem Mann, mit einer Frau. Und die haben dann halt einfach gesagt, ja, sie haben das, wo soll man das hinbringen? Dann haben wir das irgendwie versucht zu koordinieren. Und die Jasmin und die Andrea, die haben dann vor Ort geholfen, ja, das Ganze aufzuteilen, die Gewandsäcke zu sortieren, alles, was gebraucht wird, wegzuräumen, einzuräumen. Also das hat nur dadurch funktioniert, dass wir alle echt lang zusammengeholfen haben.
Also ein eingespieltes Team hilft da schon auch eindeutig.
Das Team ist es um und auf, ja.
Was sind so die bewegendsten Schicksale, die du dort dann auch erlebt hast, mitbekommen hast von den Menschen, die nachher in die von euch eingerichteten Wohnungen gezogen sind?
Es war halt spannend, dass die Menschen gekommen sind, aus Bussen ausgestiegen sind, der Busfahrer ist umgedreht und es hat niemand gewusst, was jetzt los ist. Die haben ihre Tiere mitgehabt, die haben einen Hund mitgehabt, ihre Katzen mitgehabt und sie haben nicht gewusst, wohin und keiner hat Ukrainisch gesprochen oder Russisch hat von uns keiner gesprochen, auch nicht und ja, dann war halt die Frage, was machen wir jetzt? Aber das hat sich dann innerhalb von kürzester Zeit eingespielt und jetzt läuft es ganz gut.
Elisabeth, du hast angesprochen, dass dieses Thema der Kinder- und Jugendhilfe eins ist, was tief in dir verwurzelt ist, was dir wichtig ist. Was sind denn die Anliegen, mit denen Menschen dann zu dir kommen? Was sind so die häufigsten Sorgen oder Notlagen, die sie mit dir teilen?
Das Berührendste ist immer Trennungen. Da schlittern Menschen in Notsituationen und davon sind die Kinder betroffen. Nicht nur schon von der Trennung alleine, dass eine wichtige Bezugsperson wegfällt, ja, sondern auch noch das andere Elternteil weint vielleicht viel. Ja. Man kann sich dann die Wohnung nicht leisten, es gibt keine Möbeln, so sind die Schilderungen dann. Ja. Es fehlt an der Waschmaschine, auch am Bett, also ähnlich wie vielleicht, also nicht so dramatisch wie jetzt, wenn man das Land verlassen muss, aber man verlässt quasi das Zuhause, vielleicht auch aus einer Gewaltbeziehung. Ja. Das heißt, diese Kinder wachsen schon in sehr schwierigen, prekären Lebenssituationen auf, wo man sagt, eigentlich haben sie das Recht auf Kinderschutz, ja, auf Gesundheit, auf Entwicklung und Förderung. Ja. Und wo bleiben dann diese Kinderrechte? Also das bewegt mich total und deswegen engagiere ich mich da mit vollem Herzblut, weil ich mir denke, das kann nicht sein im 21. Jahrhundert in einem der reichsten Länder, dass eine Trennung eine Familie in so eine Notsituation bringt, dass man nicht weiß, wo wacht man das am nächsten Morgen auf oder wie kann ich meinen Kindern das nächste Essen zubereiten? Ja, also das ist der Grund, warum mich das so bewegt.
Das heißt, das Erste, was dann gefragt ist, ist gut zuhören. Was kann man dann noch machen? Wie hilft sie dann konkret?
Ja, konkret frage ich schon mal nach. Also mein Vorteil ist natürlich, ich komme aus dem Sozialbereich, ich bin ausgebildete Sozialpädagogin, das heißt, ich frage schon einmal nach den Ressourcen. Ja. Was ist da, wer hilft gerade, gibt es schon die Sozialarbeit, ist die schon eingeschaltet? Also wir sind in Österreich so gut aufgestellt, Gott sei Dank in der Kinder- und Jugendhilfe, das weiß ich eben aus meiner Tätigkeit, hauptamtlichen Tätigkeit, dass ich daraufhin verweisen kann. Und dieses Wissen hilft. Ja. Also Wissen schützt und Wissen hilft und ich kann, indem ich zuhöre und einfach Ressourcen abfrage, quasi ihnen das Gefühl geben, es gibt schon ganz viel. Ja? Und das gibt wieder Zuversicht und Hoffnung und gleichzeitig dann sagen zu dürfen, aber sie können bei mir auch einen Antrag stellen, ja? Und ich unterstütze sie bei der nächsten Miete mit 250 Euro. das ist, da kriege ich jetzt Gänsehaut, weil diese Gänsehaut, oder das spürt man am Telefon. Also ich habe ganz viele Beratungen übers Telefon gemacht, weil ich keine Sprechstunden während Corona-Zeiten angeboten habe, nicht die Möglichkeiten gehabt habe. Und ich finde auch, das bleibt dann noch ein Stück weit anonymisierter. Also die Menschen rufen leichter an, als dass sie persönlich wo vorbeikommen. Weil die Scham, die ich vorher schon angesprochen habe, finde ich sehr groß ist. Und das ist der nächste Punkt, ihnen die Scham oder die Schuld zu nehmen. Ja? Das heißt, allein mit dem Satz, super, dass Sie anrufen und mutig von Ihnen und danke für Ihr Vertrauen, da fangen die zum Rehren an und sagen, ich bin noch nie so positiv quasi abgeholt worden, danke für Ihr Verständnis. Ich finde, das potenziert sich dann wieder für die Kinder, wenn man die Eltern da so beruhigen kann, dass sie nicht selber schuld sind oder dass das jetzt eine ganz tragische Schamsituation sein muss.
Ein Projekt, das ein bisschen verwandt ist thematisch, das ihr im Bezirk auch umsetzt, ist das Projekt Dabei sein ist alles. Kannst du kurz umreißen, worum es da grob geht?
Ja, da geht es darum, auch um das Kinderrecht, dass jedes Kind eigentlich ein Recht auf Bildung hat und wir quasi damit ermöglichen, Schulskikurse, Sportskikurse, also Sportkurse, dass die Kinder mitfahren können. Und da habe ich jetzt erst mit Winterskiurlaub, ja, also die Mutter alleinerziehend. Ich bin nicht arm, aber es geht sie nicht aus, für zwei Kinder und pro Kind über 400 Euro für einen Schulskikurs zu zahlen. Das geht sie nicht aus, ja. Und sie ist natürlich, wenn wir jetzt die EU-SILG-Zahlen hernehmen, massiv unter dieser Grenze, aber sie wird sich selbst trotzdem nicht als arm bezeichnen, als Alleinerzieherin und ruft an, weil die Sozialarbeiterin halt Gott sei Dank gesagt hat, da gibt es noch Unterstützungsmöglichkeiten. Also das ist Dabeisein ist alles. Also wir ermöglichen da Kindern die gleiche Beteiligung wie den anderen Kindern, dass sie an Schulveranstaltungen teilnehmen dürfen.
Du hast gerade EU-SILG-Zahlen erwähnt. Was ist das?
Das sind die Richtsätze, nach denen wir quasi Menschen unterstützen können, ja? Also wo es um die Armutsgefährdungsschwelle geht. Die sind nach dem Medianeinkommen europaweit, glaube ich, ausgerechnet.
Ah, okay. Wer unter diesen Zahlen liegt, der ist armutsgefährdet.
Der ist unterstützungswürdig und das hilft natürlich auch im Ehrenamt, weil wir sagen, wir haben Spendenrichtlinien einzuhalten. Das heißt, das hilft natürlich auch in diesem Wording, wen dürfen wir wie unterstützen, weil natürlich gibt es Situationen, dass Menschen häufiger was benötigen würden oder ja, also es hilft auch in der Argumentation, wenn man unterstützen darf. Also so ein Rahmen ist auch fürs Ehrenamt sehr wichtig.
Wo melde ich mich denn, wenn ich mich da wiedererkenne und merke, ja, der nächste Skikurs, er kommt bestimmt oder die Sommersportwoche. Wie komme ich zu dir, zu euch?
Ja, wir sind ziemlich gut aufgestellt übers Internet. Da muss man auch Danke sagen an die Volkshilfe. Also man gibt dann einfach Bezirksverein, also wo man ansässig ist. Wichtig ist einmal der Wohnsitz, wo man ansässig ist. Und von diesem Wohnsitz aus versucht man dann halt die Vereine über volkshilfe.at Bezirksvereine zu suchen oder eben auch, wie ich schon gesagt habe, Sozialarbeit weiß eigentlich auch Bescheid. Also in meinem Bezirk, also das ist, glaube ich, auch von der Volkshilfe immer gut beworben, dass es diese Unterstützungsmöglichkeiten gibt.
Astrid, inwieweit unterscheiden sich denn die Aufgaben, die du hast in Admont von den Aufgaben, die zum Beispiel der Christoph hat, der rund um einen Ballungsraum unterwegs ist? Schaut Armut am Land anders aus als in der Nähe der Stadt?
Eigentlich schaut es nicht anders aus. Wir haben auch sehr viele Unterstützungen immer mit dabei sein ist alles bei den Skikursen und Schullandwochen oder Sprachreisen. Das unterscheidet sich eigentlich gar nicht. Es ist nur bei uns am Land ist vielleicht der Vorteil, man kennt die Leute persönlich, man weiß, man kennt andere persönlichen Situationen besser. Und wenn jetzt jemand kommt, dann brauche ich nicht lange nachfragen und erforschen, weil ich kenne sie ja und ich weiß, wie es den Leuten geht. Ich bin ja im Gemeinderat und dadurch habe ich eigentlich sehr gute Kenntnis von der Bevölkerung.
Wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen über die Situation auch in Admont und es wirkt auf mich so, als hättet ihr ein sehr dichtes Netz an Menschen, die hilfsbereit sind, die gleich einspringen. Ist das so?
Ja, es ist nicht sehr groß, aber es ist sehr verlässlich. Und das reicht bis zu unserem hochwürdigen Herrn Abt, der uns eigentlich auch immer unterstützt und immer offenes Ohr hat für uns. Wir arbeiten da also sehr gut mit der Kirche, Caritas und allen zusammen.
Wie erhält man sich denn dieses Netzwerk oder wie baut man es weiter aus? Ich nehme an, das ist was, wofür du auch sorgst, dass die Leute bei der Stange bleiben und weiterhelfen.
Ja, ich glaube, am meisten helfen die Beweise, dass man wirklich schnell und unbürokratisch helfen kann. Und das spricht sie eben in einem kleinen Ort, spricht sie das viel leichter herum. Wir haben mit dabei sein ist alles, sind wir da mit den Schulen vernetzt und da kommt schon mal die Schuldirektorin zu mir und sagt, du, die Kinder kennen wahrscheinlich nicht Skikurs fahren, da brauchen auch dann die Mütter nicht zu mir kommen und das macht dann die Schule, also da fällt schon die Hemmschwelle weg.
Gibt es so Projekte, wo man sagt, das würde ich in Zukunft gern bei uns noch umsetzen? Das sind so Themen, die möchte ich angehen, an den Schrauben möchte ich noch drehen.
Ja, wir haben ja einen Sprachgarten gehabt für die Flüchtlinge, den würden wir gern jetzt wieder auferstehen lassen. Er ist ein bisschen eingeschlafen, nachdem uns die afghanischen und syrischen Flüchtlinge abhanden gekommen sind. Und das wollen wir jetzt mit der Ukraine wieder machen.
Was heißt das? Was ist ein Sprachgarten?
Ein Sprachgarten, das ist ein Garten. Da haben wir eine Fläche vom Stift Atmo zur Verfügung gestellt gekriegt. Da arbeiten die Flüchtlinge drinnen. Jeder hat sein eigenes Beet und pflanzt, was er will. Kartoffeln werden in Gemeinschaft angebaut. Wir haben einen Platz zum Sitzen und in dem Garten wird nur Deutsch gesprochen.
Mhm, also Sprachen lernen an der frischen Luft.
Genau.
Sehr schön. Es gibt viele Projekte, gerade in einer Region, die ja spannend ist. Ein Speckgürtel rund um eine Großstadt, wo Leute rausziehen. Man hat dieses Vorstadt-Idyll, das Grüne, die Nähe zur Stadt, zur Arbeit. Und mittendrin gibt es aber trotzdem dieses Thema Armut, das viel mehr Menschen betrifft, als man vielleicht auf den ersten Blick merkt. Mit welchen Projekten steuert ihr da noch gegen?
Ja, gerade in meiner Heimatgemeinde sind die Immobilienpreise mittlerweile sehr hoch. Der Quadratmeterpreis, also der ist um die 300 Euro und man denkt halt, da leben jetzt wirklich nur der Wohlstand, der halt in Graz arbeitet. Aber es gibt auch bei uns relativ viel Armut und um das sichtbar zu machen, machen wir einige Projekte, dass die Volkshilfe auch sichtbar ist. Wir haben eine Suppenküche gemacht voriges Jahr, gemeinsam mit den Kinderfreunden haben wir Suppe gekocht und dann als Volkshilfe diese Suppe dann verteilt. Auch gegen freiwillige Spende. Wir machen Kinder-Fahrradkurse oder Fahrradkurse für Frauen haben wir gemacht. Schwimmkurs bieten wir jetzt an, eine D-Stunde für Frauen in unserem neuen Generationenhaus. Ja, und das sind alles Projekte, damit wir sichtbarer sind, damit die Leute wissen, dass es Armut auch bei uns gibt und damit die Leute, die wirklich armutsgefährdet sind, auch wissen, wo sie hingehen können und an wen sie sich wenden können.
Was braucht es denn, damit weniger Menschen eure Hilfe brauchen?
Das ist eine gute Frage. Eben, ich habe ja schon gesagt, ich träume vom Kinderministerium. Ich glaube also die Vertretung oder die Lobby für Kinder und Jugendliche, die quasi es als normal empfinden, dass sie, weiß ich nicht, ein Toastbrot zum Essen kriegen, es als normal empfinden, dass sie keine Freunde einladen können, dass sie sich schämen müssen. Also da braucht es, glaube ich, die Lobby. Da sind wir als Menschen, als Gesellschaft gefragt, so wie wir im Einzelnen, aber ich glaube, es braucht auch das Große, die Politik dazu, dass es Veränderungen gibt. Das ist es. Und dieses Helfen von der Volkshilfe aus so im Kleinen, ja, das gibt es, da gibt es die Caritas, das ist ein Grundstein oder kann eine Säule sein und die wird es ja immer geben, aber ich glaube, es braucht auch noch die anderen Säulen, die greifen und ja, da sind die Entscheidungsträger, finde ich, gefragt. Und wir können Druck machen. Also das ist sicher so, dass man sagen kann, indem wir tätig sind und jetzt auch da sitzen und quasi laut werden für diese Kinder, ja, da werden wir Druck ausüben weiter.
Und ihr seid ja häufig in der Funktion der Feuerwehrleute unterwegs. Jetzt wäre es halt gut, wenn es weniger brennt. Gibt es noch ähnliche Wünsche, Forderungen vielleicht auch an die Politik, wo man angreifen muss, damit sich was ändert?
Ja, am meisten betroffen sind bei uns eigentlich die Teilzeitbeschäftigten. Das sind die Mütter, die wirklich nur Teilzeit arbeiten können. Die haben unter 1000 Euro Einkommen im Monat, haben manchmal 2, 3 Kinder. Der Mann hat sich auch verabschiedet. Da haben wir ja in Atmund eigentlich sehr viele.
Und da muss man irgendwie gegensteuern?
Genau.
Gibt es eine konkrete Forderung, wie man das angehen kann?
Bessere Bezahlung von Teilzeitarbeit und bessere Arbeitseinteilungen, müttergerecht, damit die Kinder nicht zu kurz kommen. Ich glaube, da lässt sich sehr viel machen.
Mhm. Magst du unserem Forderungskatalog noch was hinzufügen?
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, es krankt an der Verteilungsgerechtigkeit. Das Vermögen in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt wird viel besser verteilt. Die Einführung einer Vermögensteuer ist ein wichtiger Punkt. Die Einführung der Kindergrundsicherung ist ein wichtiger Punkt. Und auch viele Einzelfälle, wie zum Beispiel Asylwerberfamilien, die dann einen negativen Asylbescheid bekommen und aber doch nicht abgeschoben werden dürfen, die hängen dann im luftleeren Raum. Solche Negativbeispiele gibt es tagtäglich oder sehr oft und da muss man eine Lösung finden. Aber das ist jetzt halt ein Beispiel, aber grundsätzlich die Verteilungsgerechtigkeit, das ist meine größte Forderung.
Ein Thema, das natürlich auch viele beschäftigt, auch dich Astrid, ist das Thema Asylverfahren bei Kindern.
Kinder werden überhaupt nicht berücksichtigt, ein Kind wird überhaupt nicht befragt, Kinder gibt es in den Asylverfahren überhaupt nicht. Ich habe zig Asylverfahren begleitet und teilweise ein Kind unter 15 Jahren wird ja gar nicht vorgeladen und die Kinder werden überhaupt nicht nach ihren Bedürfnissen gefragt. Die Kinder gehen 3-4 Jahre schon in die Schule, kennen Deutsch und sind integriert. Dann werden die Eltern abgeschoben. Die Kinder sind die Anhängsel von den Eltern in den Asylverfahren. Das ist auch was eigentlich bei uns sehr viel passiert ist. Dadurch, dass wir so viele Flüchtlinge gehabt haben, sind sehr viele Kinder abgeschoben worden. Und das ist ein großes Leid, was eigentlich unseren Kindern da in Österreich passiert, weil wenn die sehen, am nächsten Tag sind die Freunde nicht mehr da. Das ist schon sehr dramatisch.
Es gibt also noch einiges zu tun. Wer eben die Brände mit löschen will, wer helfen möchte, wohin wende ich mich denn, wenn ich entweder finanziell unterstützen will oder mit meiner Zeit, mit meiner Tat unterstützen will? Wie komme ich in euren feinen Club der Feuerwehrleute?
Also beim Bezirksverein Graz Umgebung Nord, den findet man auch im Internet. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben eine Telefonnummer und einfach melden, einfach anrufen. Wir empfangen jeden sehr herzlich.
Ja, das Gleiche kann ich nur geben. Ein herzliches Willkommen an alle Südoststeirerinnen, die mich in meinem Engagement unterstützen wollen. Einfach melden, so wie der Christoph gerade gesagt hat, über die Website, über die E-Mail-Adresse, über die Telefonnummer. Ich hebe ab, sonst rufe ich zurück. Herzlich willkommen. Ja? Jede helfende Stimme für die Menschen, die von Armut betroffen sind.
In Atmund nehme ich an, ganz ehrlich.
Genau das Gleiche. Bei Telefonnummer findet man auch überall. Wir freuen uns über jeden, der sich bei unserer Arbeit beteiligen will und wir können jede Hilfe gebrauchen. Unser Gebiet ist ja sehr groß. Es geht bis zur oberösterreichischen Landesgrenze, Wildalpen, St. Gallen, Altenmarkt und Landl. Das gehört alles dazu. Wir haben ein sehr großes Gebiet.
Muss ich denn irgendwas speziell können, um mitzumachen, um zu helfen?
Menschen verstehen, Menschen zuhören und einfach Zeit spenden.
Ich sag mal, das Herz öffnen und wenn ich die Nina Horoschek von ihrem Buch zitieren darf, wo sie schreibt, im Wert euch, also über dieses Buch bin ich so zu meinem Ehrenamtsengagement gekommen, da ist quasi drinnen, dass die Menschen gefragt werden wollen, ob sie ehrenamtlich tätig sein möchten. Also viele geben das als den Hinderungsgrund an, dass sie noch nicht ehrenamtlich tätig sind. Ich frage jetzt alle Menschen da draußen in der Südoststeirung, aber auch für alle anderen steirischen Bezirke, wer will, bitte melden. Es ist sinnstiftend, es gibt Hoffnung, es gibt Zuversicht und wir können so einen kleinen Beitrag leisten, die Kinder und die Jugendlichen hervorzuholen, die von Armut betroffen sind und vielleicht, das ist mir das größte Anliegen, dieses schambesetzte Thema, ich kann mir etwas nicht leisten, ja, aufzugreifen und zu sagen, sie müssen sich nicht schämen, wir stehen miteinander da und helfen einander.
Wir springen in diesem Podcast abschließend immer noch ein bisschen in die Zukunft. Wir schauen in die Kristallkugel und denken uns eine konkrete Lebenssituation im Jahr 2035. Wie hat sich diese Lebenssituation für heute armutsgefährdete Menschen verbessert? Sei es an der Supermarktkasse, sei es beim Schulausflug. Lasst uns gemeinsam an dieser Vision basteln. Jeder darf so seinen Blick auf das Jahr 2035 hinzufügen.
Eine Mindestpensionistin, die an der Kasse steht und nicht nachrechnen muss, ob sie das wirklich alles einpacken kann, was sie in ihren Korb hat.
2035 zieht sie mit dem zukünftigen Kinder- und Jugendminister zusammen und sind voller Lobeshymne, dass wir es geschafft haben, dass alle Menschen gleich sind und quasi die Kindergrundsicherung da ist und wir niemanden mehr ausschließen und ein offenes Miteinander leben.
Also im Jahr 2035 überlegt sich keine Mutter, kein Vater mehr, wie sie das Kind das leisten kann oder wie sie sich das leisten können, dass das Kind jetzt auf Sprachreise fährt oder Schullandwoche fährt oder Skikurs fährt. Sie müssen nicht 10-mal jede einzelne Münze umdrehen, damit das funktioniert, sondern es funktioniert einfach, weil es eine Kindergrundsicherung gibt und weil es die Unterstützung gibt und weil alle Kinder die gleichen Chancen haben.
Danke euch für die Einblicke in eure Vision der Zukunft und in eure Arbeit im Alltag, im Heute. Vielen Dank euch fürs mit dabei sein und fürs Zuhören. Gerne, wenn euch diese Folge gefallen hat, mit Bekannten, mit Freunden teilen und weitersagen. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute euch.